keine Reise für Veganer, muss man sagen, weil Fleisch gab es immer. Ne? Also in Irida, Bogota, da gibt es keine Straße. Gibt es ne? Boot oder Flugzeug. Es gab immer Eier und es gab dann auch schon mal die Produzenten der Eier. Die Kommunikation war ja nicht ganz einfach mit denen. Klar, und Welse, Saugwelse in irgendwelchen Formen, in allen Größen, Formen und Farben. Es fällt einem nichts mehr ein, wenn man diese Wassermassen sieht. Unglaublich. Also Wahnsinn. Und das war ja im Ende das Unglaubliche, dass ich Angst hatte, es ist jetzt der große Fisch oder der Kaiman, der um die Ecke kommt, sondern man weiß ja nicht, was rechts und links in den Büschen eventuell an schlängelnden, ungünstigen Wesen kommen könnte.
Tropenfieber, der Podcast von JBL. Moderator Matthias Wiesensee und heute zu Gast Dr. Jochen Weins.
Ich bin Matthias Wiesensee und heute haben wir wieder einen Teilnehmer am Telefon, nämlich den Jochen. Der Jochen war auch Teilnehmer in meiner Gruppe und wir werden uns jetzt einen ganz besonderen Ort nochmal angucken, wo wir viele Tage verbracht haben, aber das wird Jochen am besten selber erzählen. Hallo Jochen.
Hallihallo, Matthias. Wie geht es dir?
Mir geht es wunderbar. Ich habe ja mit dir gerade mir schon ein bisschen die Bilder angeguckt und bin fasziniert, was wir alles da vor Ort gesehen haben.
Das geht mir genauso.
Du hast dich ja bei uns beworben, aber wie kommt es überhaupt dazu, dass du bei JBL diese Reise mitmachst? Also woher kommt das Interesse und hast du da vielleicht auch beruflich was mit zu tun?
Ja, das gibt zwei verschiedene Varianten dazu, aber im Endeffekt ist das Interesse an solchen Reisen schon seit meiner Kindheit da. Das heißt, ich konnte mir mit dieser Reise durchaus einen Lebenstraum erfüllen. Ich bin aufgewachsen in einer naturnahen Umgebung und hatte das große Glück, dass ich schon in meiner Kindheit sehr viel Zeit mit Tümpeln in der Natur verbringen konnte. Also immer schon ein Auge auf die Lebewesen unter der Wasseroberfläche auch gelegt habe. Es ist ja, die meisten Menschen sehen nur große Tiere und die auf dem Land rumlaufen, wobei das Leben unter Wasser ja viel interessanter ist. Naja, auf jeden Fall seit der Kindheit bin ich Aquarianer, so seit meinem 8., 9. Lebensjahr, sagen wir mal. Es war immer mein Wunsch eigentlich, Berufsziel im Amazonas-Urwald Fische fangen, neue Fische entdecken und das als Beruf zu haben, also sprich Zoologie studieren zu wollen. Das war aber zu meiner Zeit, Ende der 70er Jahre, eine brotlose Kunst, so dass ich dann Plan B genommen habe, um trotzdem etwas mit Tieren zu machen. Und so habe ich Tiermedizin studiert und bin Tierarzt geworden. Und im Rahmen meiner nachher geänderten beruflichen Tätigkeit als Amtstierarzt habe ich trotzdem immer den Kontakt zu Aquarien, Fischen, zu Zierfischen und so weiter gehabt. Ich hatte zwischendurch ein ganzes Aquarienzimmer, wo circa 30 Aquarien drin standen. Und im Rahmen der amtstierärztlichen Tätigkeit muss man auch Zoogeschäfte überwachen, also sprich die Einhaltung der tierschutzrechtlichen Bestimmungen im Zoofachhandel. Und im Rahmen dieser Geschichten habe ich dann 1990/91 die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz kennengelernt, bin da Mitglied geworden und habe da dann mitgegründet den Arbeitskreis Zoofachhandel, der sich also mit den Tieren beschäftigt, die der Zoofachhandel so üblicherweise anbietet. Und im Rahmen dieser Geschichten lernt man natürlich auch die Firma JBL kennen, die ja nun doch eine der großen Firmen ist, die mit Aquarien, mit Fischfutter etc. zu tun haben. Und ich hatte mich schon vor einigen Jahren vorher beworben für eine Reise nach Venezuela zu den Tafelbergen, was mich auch sehr, sehr interessiert hätte. Aber leider wurde ich da nicht genommen. Und deswegen war ich umso glücklicher, als ich in diesem Sommer auf einer Reise durch England eine Mail bekam: Jochen, du bist dabei.
Ja, sehr schön. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dabei bist, weil wir beide hatten da ja vor Ort so ein kleines Agreement. Du warst ja immer mein Spotter, weil ich war mit der Kamera so beschäftigt beim Fotografieren. Und der Jochen, der hat einfach jedes Tier mit seinem Fernglas gefunden. Und das war super, weil dann konnte man sich echt das abnehmen gegenseitig. Jochen findet, ich fotografiere.
Ja, das war eine sehr schöne Kombination, fand ich auch. Vor allen Dingen hattest du ja das vernünftige fotografische Equipment. Meine Bilder, die ich versucht habe, wenn ich Großaufnahmen versucht habe von weit entfernten Vögeln oder Affen, die sind leider längst nicht so gut wie deine, ist ja klar.
Klar, aber letztendlich zählt ja immer, die Kamera, die man dabei hat, ist immer die beste, weil so manches falsche Objektiv bringt dir dann nichts in dem Moment, wenn es vor deinen Füßen krabbelt oder wenn du gar nicht an dem richtigen Ort bist. Insofern ist es immer gut, wenn man sich da gegenseitig helfen kann. Das hat sehr gut funktioniert. Jochen, welchen Standort hast du dir denn ausgesucht zu beschreiben? An diesem Ort waren wir ja nur einige Tage, an den anderen weniger, aber da haben wir ja unheimlich viel erlebt. Wo waren wir da?
Wir waren da an einem kleinen Seitenbächlein vom Rio Atabapo. Und das fand ich auch den jetzt fischtechnisch interessantesten Ort unserer Reise. Deswegen habe ich ihn ja jetzt auch ausgesucht, dass wir uns darüber unterhalten können. Und es war einfach so, wie man sich es vorstellt, wie man sich die Unterwasserwelt in einem kleinen Schwarzwasserbächlein so vorstellt. So war es vor Ort. Also das schöner geht nicht, muss ich sagen. Ne? Es war einfach traumhaft.
Definitiv war das traumhaft. Wir hatten ja vorher schon gehört, dass sehr viel mehr Wasser ist als bei der Reise im Februar. Das heißt, wir haben da ja auch ein bisschen andere Gegebenheiten gehabt als die Gruppe ein halbes Jahr zuvor. Aber lass nochmal zurück. Wir waren ja in Puerto Inirida und dann sind wir losgefahren. Was haben wir denn da so erlebt?
Ja, erstmal schon mal den Inirida an sich. Der ist ja schon mal durchaus ein beeindruckender Fluss, also deutlich größer als der Rhein, deutlich breiter und dann mit Sicherheit auch deutlich tiefer. Also da wird das Problem nicht sein wie bei uns in diesem Sommer, ne, dass der Rhein von 2,50 Meter Tiefe oder was auf nachher auf 1 Meter Tiefe ist, dass kein Schiff mehr fahren kann. Dann sind wir schön nach Norden gefahren. Kurze Zeit später mündet der Inirida dann in den Rio Guayavare. Der ist noch eine Nummer größer. Das ist dann eher ein Weißwasserfluss. Den sind wir dann noch einige Kilometer entlang gefahren und sind dann kam von rechts beziehungsweise von Süden der Rio Atabapo, der wiederum auch, was ich war, viermal breiter, fünfmal breiter als der Rhein war, ein Schwarzwasserfluss, der also sehr klar ist, aber trotzdem eben mittelstarker Kaffee. Ne, das heißt also die Sichtweite, obwohl das Wasser klar ist, natürlich nicht sehr groß. Und es war dann sehr beeindruckend zu sehen, wie dieser Schwarzwasserfluss in den Weißwasserfluss Guayavare fließt. Und dann sind wir noch 2 Kilometer weiter gefahren, bis diese beiden zusammen in den Orinoco mündeten. Das war ja im Endeffekt unglaubliche Wassermassen. Man hat uns erzählt dann, dass auf diesem Stück, wo Atabapo und Guayavare zusammen in Richtung Orinoco fließen, dass das Ganze da 60 Meter tief ist und es war, was ich weiß, 1,5 Kilometer breit. Und dann kommt es erst zum großen Orinoco. Es fällt einem nichts mehr ein, wenn man diese Wassermassen sieht. Unglaublich.
Also, ja, das kann ich nur bestätigen. Also es war sehr, sehr viel Wasser. Interessant auch, wie die Strömung gegeneinander, ineinander flossen. Das konnte man auch von oben vom Boot ganz gut erkennen. Aber die Hörer können sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen. Wir sind immer noch auf dem Wasser. Es gibt keine Straßen. Die Verkehrsstraße ist das Wasser. Und alles andere zum Laufen wäre recht schwierig. Das wäre ein Trampelfahrt zwischen Bäumen durch und dem Dschungel, den wir immer rechts und links eigentlich gesehen hatten, der relativ dicht auch war.
Richtig. Und man muss sich auch vorstellen, in Irida, ich weiß jetzt nicht, wie groß in Irida war, ich weiß nicht, was, vielleicht 10.000 Einwohner oder was, keine Ahnung. Aber da war ja intensiver Verkehr mit Autos und vor allen Dingen Tuk-Tuks. Aber die können ja nirgendwo hin. Die können 10 Kilometer in 2 oder 3 Richtungen fahren und dann ist Ende. Die Straßen führen letztlich nach nirgendwo, weil wer will Brücken bauen von zig Kilometer Länge, um über diese wahnsinnigen Flüsse, Ströme drüber zu kommen? Ne? Also in Irida, Bogota, da gibt es keine Straße. Gibt es Boot oder Flugzeug.
Das stimmt. Und wir sind ja aus Puerto Inirida mit einem Boot gefahren. Das war also mein persönlicher Lieblingsbootfahrer. Ich habe ihn immer Speedy Gonzales genannt. Der hatte ja eine unheimliche Rennkiste, mit der er uns da transportiert hat.
Ja,
kann man. Wie ging es denn da weiter, nachdem wir die Rennkiste verlassen mussten?
Ja, wir sind ja dann, nachdem wir den kurzen Abstecher zur Einmündung des Gesamtsystems in den Orinoco gesehen hatten, sind wir dann in den Atabapo eingebogen und haben dann das Boot gewechselt. Das heißt, wir sind dann mit einem ähnlichen Boot, aber einem deutlich langsamen Bötchen, dann letztlich zu unserem Lagerort gefahren. Und der war eigentlich auch sehr schön. Ne? Wir hatten das Dorf liegt nicht umsonst etwas erhöht auf einem Hügel. Da waren es wenigstens trocken. Und ja, wir hatten keine Angst, dass wir mal irgendwann absaufen. Und ja, und da hatten wir dann doch auch eine sehr schöne Unterkunft, zentral auf dem Dorfplatz gelegen, wenn es sowas wie einen Dorfplatz gibt. Ein überdachtes Zeltlager sozusagen, wo 6, 7 Zelte aufgebaut waren, von Ein-Mann-Zelt bis 3-Mann-Zelt und von allen Seiten schön einsehbar, dass also auch die Dorfbewohner teilnehmen konnten am Leben der Einwohner, der einfallenden Touristen.
Manchmal standen sie wie im Zoo auch um uns rum und haben geguckt, was wir so treiben.
Ja, das war aber erst später, ne? Ganz am Anfang, also die ersten Stunden war kein Mensch zu sehen oder es waren jedenfalls sehr wenig Leute zu sehen, die hatten einen gewissen Abstand. Im Endeffekt waren die Hütten ja nicht weit auseinander, ja? Wir reden da von 30 oder 50 Metern, die einzelnen Hütten voneinander entfernt waren und so weit waren die auch von uns entfernt. Und was mir aufgefallen ist zum Beispiel, dass die Einheimischen, also die Indios, sehr klein waren. Ne? Die konnten ja kaum über die Bretterumzäunung unserer Hütte drüber schauen. Ne? Das sah schon witzig aus.
Das stimmt. Aber alle waren sie gut genährt. Also an Essen hat es da auch nicht gemangelt.
Nö, mit Sicherheit nicht. Die haben ja auch alles im Endeffekt an Obst, an im Zweifelsfall Kartoffeln und Fische natürlich sowieso im Überfluss. Ne? Das ist klar. Und es waren ja auch immer überall in den Dörfern Hühner zu sehen. Das heißt, es gab immer Eier Und es gab dann auch schon mal die Produzenten der Eier.
Das stimmt. Die Hühner waren auch morgens immer gut zu hören.
Ja, das war dann, also die Nächte gerade da am Atabapo, die waren schon wild, weil da ein nächtliches Konzert einerseits von den Hähnen und andererseits von den Hunden, die hatten sich ja alle abgewechselt, war also schön, von daher schön laut. Und dann hatten ja unsere Frauen, unsere beiden, hatten ja noch so einen Spezialtrick hingelegt. Sie wollten früh morgens zusammen mit Gordon ja mal Vögel beobachten und hatten dann ihren Wecker gestellt und hatten aber vergessen, dass Venezuela noch eine Stunde früher die Zeit hat. Demzufolge war mitten in der Nacht, was ich war, 3:30 oder was, klingelte der Wecker, allgemeine Randale, aber es war stundenlang noch zappenduster.
Ja, sie waren ja der Meinung, dass jetzt alle aufstehen müssten und hatten nicht verstanden, wenn es draußen dunkel ist, dass auch mit Vögeln noch nicht viel zu beobachten ist. Aber das hatten wir ja dann nach einer halben Stunde irgendwann geklärt, dass das ein bisschen zu früh war.
Ja, ja.
Das stimmt. Als wir ankamen, Jochen, wir haben ja erstmal die Zelte bezogen, beziehungsweise ausgelost, wer welches Zelt bezieht. Und danach haben wir gleich ein Mittagessen bekommen in der nahegelegenen Küche.
Genau.
Was haben wir denn danach gemacht? Was war denn an dem Tag noch los?
Danach sind wir dann zu dem wunderbaren Biotop gegangen, was ein paar hundert Meter vom Dorf entfernt war. Das bestand letztlich darin, dass also ein kleines Bächlein, Flüsschen, so vielleicht von 3 Meter Breite und 2 Meter Tiefe, das schlängelte sich da durch den Urwald und hatte dann hier und da eben Überschwemmungsgebiete, die dann großflächiger waren. Und dieses Biotop, das war vielleicht so groß wie ein halber Fußballplatz. Da haben wir uns dann den ganzen Nachmittag aufgehalten mit der Hälfte der Truppe. Die andere Hälfte ist, glaube ich, dann weiter zu den Stromschnellen etwas oberhalb gegangen, ne? Und dieses Biotop war jedenfalls so toll, dass wir dann auch am nächsten Tag nachmittags da unbedingt wieder hin wollten, weil wir noch nicht alles gesehen hatten, was wir sehen wollten. Also das war das Biotop, wo es Altums gab, die wir allerdings nie gesehen haben, sondern die musste der Einheimische fangen. Und ich habe, obwohl ich am nächsten Tag dann ganz alleine in dem Biotop bestimmt eine Stunde war, habe alles Mögliche gesehen, aber Altums leider nicht. Egal, aber alles andere war da, es waren tolle Wälse da, es waren wunderbare Szenerien zu beobachten, wie ein kleiner Schwarm von Flaggenbuntbarschen gemütlich da irgendwelche Stängel abgraste und dann kam rangeschwommen aus der Tiefe, so 30, 40 Krenizichlas von circa 30 Zentimetern und Raubsalmler und Hechtsalmler und alle möglichen anderen Salmler. Es war einfach toll, wie im Aquarium halt, aber wo man dann mit Flossen und Taucherbrille drin liegt. Ein Wahnsinnserlebnis. So hätte ich mir mein Berufsleben vorgestellt. Hat aber nicht geklappt.
Ja, sowas macht doch echt Spaß, da schnorcheln zu gehen. Und ich erinnere mich noch gut, dass einige Teilnehmer etwas zögerlich waren mit ins Wasser reingehen, weil man sieht zwar gut unter Wasser, das ist ja klar, aber es ist halt dunkel und so richtig, es ist halt nicht wie in der Karibik, wo man seine Füße noch im Wasser sieht, sondern man weiß auch nicht so recht, was unter einem ist. Es ist ja auch stark verkrautet. Viele umgekippte Bäume waren ja durch die Überschwemmung auch da. Den einen oder anderen hat es erst Überwindung gekostet, da zu schwimmen, wo man nicht genau weiß, ob 3 Meter später ein großer Wels oder ein großer Fisch entgegenkommt.
Genau. Ja, noch interessanter war das dann gut. Ich bin da relativ schmerzfreier, weil ich seit, was ich was, 50 Jahren schnorchel und auch seit, was ich was, 15 Jahren tauche. Von daher als Schnorchler im Atlantik ist man gewöhnt, über tiefe, dunkle Stellen zu paddeln, wo man nicht weiß, was unten in der dunklen Tiefe lauert. Ich habe da dann am zweiten Tag, nachdem wir vormittags ja auf dem Atabapo dann mit dem Boot weitergefahren waren zu einer Stelle, wo wir dann viele Fische gefangen haben und auch im Aquarium, im Fotobecken dokumentiert haben, wo wir mit dem Schleppnetz unterwegs waren. Dann sind wir ja an dem Nachmittag wieder zurück zu unserem Biotop, weil das so schön war, weil wir das wollten. Und da bin ich dann die Strecke von den Stromschnellen bis zu dem Biotop, ein paar hundert Meter, dann alleine durch diesen dunklen Bach geschnorchelt. Das war dann schon manchmal jetzt nicht, dass ich Angst hatte, es ist jetzt der große Fisch oder der Kaiman, der um die Ecke kommt, sondern man weiß ja nicht, was rechts und links in den Büschen eventuell an schlängelnden, ungünstigen Wesen kommen könnte. Ne? Aber das war dann sehr schön und ich wurde dann, also man konnte, das war einfach toll, weil die Strömung immer wieder mal über flache Bereiche ging, dann kamen tiefe Bereiche, tiefe, dunkle Löcher, wo es flacher war, wunderbar schöne, hellgrüne Wasserpflanzen, auch entsprechend mit Fischen, wo dann Apistogrammas oder auch irgendwelche Salmlerschwärme rumsausten. In den tiefen Stellen musste man dann etwas genauer gucken. Und nachher kam ich dann wieder zu dem Biotop, wo ich dann Mutterseelen alleine war. Und das war einfach mit das Schönste. Und da hat vor allen Dingen auch meine Kamera an meinem Fotoapparat funktioniert. Das war dann sehr schön.
Ja, und diese Strecke, die du da geschwommen bist, die war ja wirklich von starker Strömung bis hin zu stehenden Armen ganz klares Wasser, klar, wo halt starke Strömung war, bis hin zu sehr starken Schwarzwasser. Also du hast ja sehr, sehr unterschiedliche Lebensräume auf einer kurzen Strecke auch gefunden. Das war auch, glaube ich, da relativ schön zu sehen, wie unterschiedlich die Lebensräume und damit ja auch die Bewohner sein können.
Genau. Ganz am Anfang bei den Stromschnellen hatten wir dann ja im flachen, sehr felsigen Bereich, hatten wir dann ein, zwei Arten von Hexenwelsen und bestimmten Salmlern und die größeren Fische, also irgendwelche Zichliden. Auch größere Krinizichlas, ne, ich habe auch welche gesehen, die waren 40 Zentimeter oder so. Die waren natürlich in den tieferen Stellen, klar.
Logisch. Und da, wo viel Holz war, waren natürlich auch entsprechend mehr Saugwelse zu finden. Die haben natürlich da viel Freude gehabt an den Überschwemmten. Ja, man muss ja eigentlich sagen, es war ein überschwemmter Wald. Es war ja gar nicht ursprünglich der Fluss, wo wir uns drin befunden haben, sondern es war ja eigentlich Wiese, Wald, Fels.
Das Biotop, richtig. Aber der Fluss selber, der war ja bis, ich sag mal, bis vielleicht 100 Meter unterhalb der Stromschnellen auch von den Booten befahren, ja, von den Einbäumen. Das heißt, es gab ja ein, zwei Stellen, wo die Einbäume, jetzt nicht Hafen, aber wo Einbäume lagen. Auf meinem Weg in dem Fluss habe ich auch zwei oder drei Einbaumleichen unten im Wasser liegen sehen, also die dann da abgesoffen sind. Klar, und Welse, Saugwelse in irgendwelchen Formen, in allen Größen, Formen und Farben. Ne? Klar.
Das stimmt. Ich sehe gerade die Bilder noch nebenbei. Also für mich war ja auch einer der Highlights, dass wir ganz viele Beilbäuche immer wieder in unterschiedlichen Arten auch gesehen hatten, die da wirklich ja, durchs Wasser schossen und überall gefressen haben. Also die Beilbäuche fand ich auch sehr imposant, weil man sie ja tatsächlich erst nach dem Fangen so richtig gesehen hat, gar nicht beim Beobachten unter Wasser.
Ja,
jedenfalls ging es mir so.
Genau. Nee, ich habe die auch dann das einzige Mal von oben gesehen. Das war aber nicht am Atabapo, sondern bei dem ersten Ausflug am Mavicure. Aber nachher dann habe ich sie gar nicht so groß gesehen. Also sehr schön, ja, sind schöne Bilder, muss man sagen. Wir hatten ja nicht nur, Fische, sondern der Atabapo, der war ja auch deswegen so schön, fand ich, weil wir da unterschiedliche Arten von Aras gesehen haben, ne? Aras und jede Menge Amazonen. Also abends, wenn es kurz bevor die Dämmerung kam, war ja da großer Flugbetrieb, ne? Dass die ganzen Pärchen von Aras und von den Amazonen zwischen dem Dorf und dem Biotop uns überflogen. Das war einfach super toll auch. Ne? Fliegende Aras, ich meine, das sind ja nun die roten Aras, sind schon große Vögel. Und wenn man die mal in freier Natur fliegen sieht, dann weiß man, im Endeffekt hat so ein Tier nichts im Käfig und damit auch nichts in einer Zoohandlung zu suchen.
Ja, gerade wenn man das in der Natur sieht, dann hinterfragt man doch das ein oder andere, was man dann in der Tierhaltung sich so vorgestellt hat zuvor. Das kann ich nur so bestätigen. Und es waren auch viele Raubvögel noch da. Ich meine, klar, das Nahrungsangebot ist groß. Also insofern, die Artenvielfalt am Atababo war wirklich gigantisch. Aber Jochen, wir haben ja nicht nur Aquarianer-Wellness betrieben, sage ich mal, ein bisschen schnorcheln und es gab noch nettes Essen, sondern wir haben ja an jedem Gewässer, wo wir waren, wirklich, ich sage mal, einen Auftrag zu erfüllen gehabt. Neben Wassertesten, wo sich immer zwei Leute drum gekümmert haben, haben wir ja auch Messungen von Sonnenlicht gemacht und verschiedene, ich sag mal, Biotopdaten aufgenommen, um zu gucken, wie die Tiere da wirklich leben. Und ich weiß nicht, wie es dir ging, aber für mich war beeindruckend, dass in einem Flusslauf, wo du ja sagtest, bist lang geschnorchelt, wie unterschiedlich doch die Werte sein können, obwohl es sich um ein Stück von 200 oder 300 Metern vielleicht nur gehandelt hat.
Ja, vor allen Dingen fand ich sehr beeindruckend, wie sauer das Wasser in der Regel war. Ja, wir haben ja dann gesagt, okay, mit ein bisschen Selbstbelügen sind wir bei pH-Wert von 4, ne? Und im Zweifelsfall war er noch niedriger. Und dann bei 28, 29 Grad Wassertemperatur, das ist also schon, das sind schon harte Bedingungen, die wir in unseren Aquarien so, glaube ich, nur schwierig nachbauen können. Ist eine Herausforderung, aber man sieht, wie anpassungsfähig die Fische dann doch sind, ne, dass die das entsprechend aushalten.
Das stimmt. Also was ich auch spannend fand, war, ein Teil der Gruppe hat sich immer ums Wassertesten gekümmert. Du warst, glaube ich, immer der Erste, der im Wasser war und schon mit Tieren rauskam, wo andere sich noch angezogen hatten. Und dann ging eigentlich die Fließbandarbeit los, weil ich saß dann mit meiner Kamera da und hatte dann in einem Fotobecken immer wieder neue Tiere und musste die durchfotografieren. Und nach einer halben Stunde war ich noch nicht mal im Wasser gewesen.
Genau.
Und du hast ein Tier nach dem anderen aus dem Fluss gezogen und immer gesagt, guck mal, neue Art und hier. Und das war schon echt spannend, diese Kombination. Das war richtiges Teamwork in der Gruppe.
Ja, ich hatte mit dir aber durchaus Mitleid, weil du... weil du immer fotografieren musstest und nicht dazu kamst, dann selber mal einen Blick reinzuwerfen in die herrlichen Biotope. Ne? Und dann war dann ja auch, irgendwann kamen wieder die taktischen Zeichen, es geht auf zum Essen, wir müssen ins Boot. Die Kommunikation war ja nicht ganz einfach mit den Einheimischen. Ne?
Na, aber Hände und Füße machen es auch.
Hände und Füße hat wunderbar geklappt.
Das Schönste für uns war, es war direkt vor der Haustür und so vielfältig, wir sind ja am zweiten Tag auch morgens nach dem Frühstück mit dem Boot losgefahren, eben, ich sag mal, immer an der venezolanischen Grenze entlang, an den Goldgräbern vorbei, die man ja nur auch aus der Presse zuletzt kennt, wo es darum ging, dass dieses Business eben nicht ganz legal ist und das Militär dagegen schon vorgeht, sind wir vorsichtig dran vorbei. Da hatten wir ja so eine Felsformation gefunden oder unsere Guides hatten die gefunden. Und da haben wir uns 3 Stunden aufgehalten. Wie stelle ich mir das da vor? Das ist einfach ein Felsplateau, was sonst nicht unter Wasser war?
Ich denke mal, ja. Wenn man sich die Karte anschaut, ne, Google Maps macht das ja alles möglich, dann ist das ein Plateau gewesen, hier am Canyo Vitina, was man im Zweifelsfall in der Trockenzeit oder in der Niedrigwasserzeit von unserem Dorf, wo wir waren, in mehreren Kilometer Entfernung zu Fuß erreichen kann. Ja, wir sind aber mit dem Boot dann halt den großen Umweg gefahren. über den Atabapo. Und der Atabapo ist ja der Grenzfluss Venezuela-Kolumbien. Also die Grenze läuft dann irgendwo in der Flussmitte. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum da die Goldgräber dann in der Flussmitte ihrem illegalen Treiben nachgehen, weil das, die können dann eben, die fahren mal dann 50 Meter rechts, dann können sie sagen, April, April, ich bin Venezuela, oder fahren 100 Meter nach links und sagen, April, April, ich bin in Kolumbien. Keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall, dieser Felsen, der war natürlich dann, ja, der war überflutet zum Teil, und die Landschaft davor, also leichtes Buschland und Grasland, das war überflutet. Und da tummelten sich jetzt sehr viele Fische, viel unterschiedlichste Fischarten. Also in dem Gras, in dem relativ vermoderten, dunklen, bräunlichen Gras waren zum Beispiel jede Menge Schachbrettfischlieden, es waren Garnelen, es waren alle möglichen Salmlerarten da. Was haben wir noch gefunden? Ja, auch wieder alle möglichen Welse, ne? Genau. Ja, und dann haben wir ja auch dann mit dem großen, mit einem Zugnetz, oder wie soll man sagen, mit einem schönen Netz haben wir ja so ein bisschen so eine Treibjagd veranstaltet und haben dann auch mal größere und schnellere Salmler gekriegt, die man sonst mit dem Kescher niemals erwischt hätte. Ja, und das war ja unglaublich. Ich weiß nicht, wie viele Fischarten wir insgesamt auf der ganzen Reise gefangen und gesehen haben. Ich würde mal sagen, so zwischen 50 und 100, irgendwo dazwischen, denke ich, ne? Haben wir gehabt. Und ja, hier so dieser Hechtsalmler, das gab es ja mit Sicherheit auch mehrere Arten. Wenn ich also den sehe, den wir hier im Fotobecken haben, an dem Felsen am Atabapo, dann war das eine andere Art als die wir in unserem Biotop hatten. Ne?
Das zog sich eigentlich durch die ganze Reise durch. Man hat manches wiedergefunden, aber vieles auch nicht, und das war wirklich dann für diesen Standort typisch, und an anderen Standorten gab es dann wieder andere Arten mehr. Gewisse Salmler waren fast überall zu finden, aber ansonsten ist die Artenvielfalt doch je Standort, obwohl es nur wenige Kilometer auseinander war, doch immer recht unterschiedlich auch gewesen.
Richtig, und mit zum Beispiel mit den Salmlern, da hatten wir ja eine, ich sag mal, Salmlergruppe, die alle sehr ähnlich aussahen, aber die waren trotzdem unterschiedlich. Weißt du, das waren die eigentlich silbrig waren, die hatten dann schwarz am Schwanz und irgendwie einen orangen Punkt vor der Schwanzflosse. Gab es in unterschiedlichsten Formen, und in dem trüben Wasser konnte man dann sehen, warum die so gefärbt sind, weil man sah dann nur diesen Punkt, und den ganzen Fisch hat man gar nicht gesehen. Das Gleiche war ja zu erkennen bei Geophagus-Arten zum Beispiel, die wir ja auch dann reichlich gesehen hatten, dass man in dem etwas aufgetrübten Wasser vor allen Dingen den hellen Strahl der Bauchflosse gesehen hat. Ja? Eine verlängerte Bauchflossen, und diesen hellen Strahl hat man gesehen, bevor man den Fisch überhaupt erkannt hat. Und dann schälte der sich aus dem trüben Wasser heraus. War super interessant zu sehen.
Ja, es ist Wahnsinn, was wir da alles erlebt hatten und auch mit unterschiedlichsten Methoden gefangen. Ich habe auch gemerkt, dass wir immer besser wurden. Also man hat ja sich so seine Taktiken zurechtgelegt, alleine, zu zweit, wo man sucht, wo man besser nicht sucht. Wir wollten ja möglichst effizient sein. Aber bei all dem, ich fand es auch einfach schön, sich einfach mal irgendwo hinzulegen und das zu genießen, wie es aussieht, sei es unter Wasser oder an Land, weil gerade wenn man nicht so viel Bewegung hat, sieht man doch so einiges mehr, als wenn man nur hektisch durch die Gegend rennt.
Ja, ja. Oder auch, was wir sind ja nun, ich habe jetzt mal geschätzt, wir sind gefühlt 200 Kilometer mit den Rennbooten über die riesen Ströme da gefegt, wo man dann doch weniger sieht, ne? wenn man da mit Speed am Ufer entlang ballert, als wenn man dann nachher, wie zum Beispiel in unserem Dörfchen da am Atabapo, wenn man dann alleine zu Fuß unterwegs ist, ne? Wo man dann auch schon mal die Chance hat, irgendein Reptil zu sehen oder eben mal näher an Vögel rankommt. War also schon super abwechslungsreich und super toll.
Als wir vom Canyo Vitina zurückgefahren sind, also von diesem Felsplateau, sind wir ja erstmal Mittagessen gefahren, einfach auf so eine, ich nenne es jetzt mal eine Bucht, an den Goldgräbern vorbei, in eine Bucht rein. Dann hatten die schon morgens vorgekocht, uns ja Essen mitgenommen. Und woran ich mich noch sehr gut erinnere, war, die Guides wollten noch weiter, die wollten uns noch mehr zeigen von ihrem Land, aber wir wollten das ja gar nicht. Wir wollten ja wieder ins Camp zurück, wie du vorhin schon gesagt hast. Und auf dieser Rückfahrt hat, glaube ich, jeder an Bord, ich bin mir nicht sicher, du glaube ich nicht, aber sonst hat jeder bis auf der Bootsfahrer geschlafen, weil wir alle so hundemüde waren, morgens früh auf, vom Vögel beobachten, dann dieses Schwimmen 3 Stunden, das war auch echt anstrengend teilweise.
Ja, stimmt. Aber trotzdem waren sie natürlich dann alle ratzfatz hellwach wieder. Ne? Man gerufen hat, guck mal da oder guck mal da. Also, ja, sehr schön.
Das war auf jeden Fall gut. Und dann sind wir am Nachmittag, als wir zurück waren, wieder in unserem beliebten Flusslauf, den wir schon beschrieben hatten. Und am nächsten Morgen sind wir ja nochmal in den Flusslauf gegangen. Da haben wir sogar unsere morgendliche Dusche in der Strömung vorgenommen. Muss ich so einen dicken Baumstamm vorstellen, der über den Fluss ging. Die Indios sind da quasi mit ihren Wäschekörben rüber balanciert, um an einer anderen Stelle zu waschen. Und wir haben uns an diesen Stamm gehängt und uns einfach geduscht. Also ohne Zusätze natürlich, sondern einfach mal reinigen lassen vom Wasser. Ja, was gibt es denn noch zu erzählen, Jochen, zu dem Standort vielleicht auch? Was ist dir denn Soziales so aufgefallen? Ich meine, wir haben jetzt viel über Tiere gesprochen, wir haben über Vögel gesprochen. Was ist denn Soziales oder vielleicht auch vom Thema Essen dir im Kopf geblieben von diesem Standort?
Also ich fand zum Beispiel durchaus interessant, wir waren ja in einem Dorf, wo wie auch immer zumindest Strom war. Ja? Und wenn man dann auf dem einen Trampelpfad entlang gegangen ist in Richtung Stromschnellen, kamen wir zu einem kleinen, was soll man dazu sagen, zu Aussiedlern oder einem Minidorf, was aus 4-5 Hütten bestand. Aber da war dann interessant, dass zum Beispiel dann ein Gemeinschaftsraum, ein überdachter Gemeinschaftsraum wohl existiert, dann immer in den Dörfern, wo man gemeinsam isst. Also es gab eine Küche, ein extra Gebäude, wo gemeinsam gekocht wurde und auch gemeinsam gegessen wurde. Das ist ja schon mal auch sehr nett gewesen. Ne? Und unsere Küche, würde ich sagen, war auf jeden Fall am Atabapo. Die war die leckerste. Die war auch leckerer, selbst als Hotelessen in Irida oder in Bogota. Also ich fand das toll. Und wie die mit einfachen, ganz primitiven Mitteln gekocht haben, wie lecker die gekocht haben, auch wie die es geschafft haben. Zum Beispiel, wenn du dich dran erinnerst, wo wir da die Mittagspause an den Felsen da am Atabapo hatten. Das Essen war ja noch warm. Ne? Also erstaunlich, ne? Und es gab immer, also es war jetzt keine Reise für Veganer, muss man sagen, weil Fleisch gab es immer, ne? Fleisch oder Fisch. Genau.
Das hatten sie im Griff. Ja, die haben ja auch ihre Lebensmittel sozusagen aus der Umgebung bezogen. Es blieb ihnen ja auch nichts anderes übrig. Und es gab ja in den Flüssen immer so, ich würde fast sagen Körbe, aber das war ja irgendwas Gebautes aus Palmenblättern oder aus irgendwelchen Ästen. Und da hatten die, ich weiß nicht, ob es Maniok war, ich würde jetzt vermuten, dass es Maniok, haben sie eingeweicht und dann am Fluss sozusagen entrindet und dann auch wieder mitgenommen. Das haben sie auch mit Baumrinde gemacht, um daraus Waschmittel zu gewinnen.
Genau. Und da war ja auch dann von den Stromschnellen beziehungsweise von dieser Stelle aus flussabwärts waren also die ersten 50, 100 Meter, die bestanden nur aus diesen Rinden, ja, meterdicke Schichten von diesen abgemachten Rinden von Maniok oder was auch immer das war. Da wohnten dann auch in den, weil die waren ja so rund aufgerollt dann im Wasser, und da wohnten dann entsprechend die ganzen Welse und auch Apisogramma drin.
Das stimmt, genau, die ganzen Hexenwälse waren da, die Hara, die Doni waren da, und auch die anderen Wälse fanden das natürlich total klasse, da rumzuschlawenzeln. Ja, toll, also in dem Dorf erinnere ich mich auch noch gut, da war ein Fußballplatz, ich wollte immer mit den Einheimischen Fußball spielen, aber irgendwie war es dann abends schon immer dunkel, wenn wir so weit waren.
Aber sie haben gespielt, wir haben sie spielen sehen, ne? Sogar mit Trikots. Und sie hatten ja die Schule war doch interessant, ne? Ich habe selber das Schild jetzt nicht gesehen, aber André oder wer auch immer erzählte, dass dann außen an dem Schulgebäude der Stundenplan hing. So und so viele Stunden Mathe, so und so viele Stunden was weiß ich was, ne?
Die müssen sich sogar abfotografiert haben. Also die haben wirklich dann auch Spanisch, Englisch, Biologie.
Englisch ja, auch, meinst du?
Englisch war, meine ich, auch ein Fach. Also, oder es war in einem anderen Dorf. Auf jeden Fall hat man auf einem Stundenplan auch mal Englisch gesehen, eine Stunde.
Ah, okay. Weil mit Englisch kamen wir ja nicht so richtig weiter, ne?
Nein, aber vielleicht ist das auch der Grund, weil sie merken, dass Englisch weltweit doch etwas hilft, wobei sie ja mit Spanisch ganz gut bedient sind, international.
Ja, genau.
Ja, super. Wenn ich jetzt überlege, wie ging es am letzten Tag weiter? Wir hatten ja noch einen kleinen Aufenthalt, waren morgens duschen, haben Vögel beobachtet. Also duschen heißt sich in den Fluss reinlegen und einmal durch die Strömung durchpusten lassen. Und dann hatten wir ja mittags noch ein gemeinsames Essen mit der anderen Gruppe, bevor wir losgezogen
sind. Genau, da kam Team 1 und dann haben wir dann das Mittagessen dann in der, ich sag mal, im Biergarten, also außerhalb eines geschlossenen Gebäudes zu uns genommen. Aber zum Glück im Schatten, weil es war ja doch saumäßig warm, ne? Wir haben also schon durchaus, wir hatten ja sehr viel Glück mit dem Wetter generell, muss ich sagen, dass eben es meistens angenehm bewölkt war, ganz wenig geregnet hat. Und überhaupt das Klima, ich habe es mir also etwas anstrengender vorgestellt, also höhere Luftfeuchtigkeit, dass man also viel, viel schlechter schlafen könnte und so weiter. Das war alles super, muss man sagen. Also ich war angenehm überrascht. Ich habe mich wesentlich wohler gefühlt, als ich befürchtet hatte. Und zum Glück, als die andere Gruppe kam, dann haben wir dann eben im Schatten essen können, weil da war dann ein Tag, wo dann der blaue Himmel kam und das war dann schon sehr warm in der Sonne.
Ja, ich glaube, es war auch einer der wärmsten Tage, wo wir über die 38 Grad Marke hinausgeklettert sind. Das war auf jeden Fall sehr ermüdend und sehr heiß. Aber der Dorfplatz war ja gut durchlüftet, also das war ja zum Schlafen weniger ein Problem. Die Zelte waren ja auch durchlüftet, also das Klima war ja...
Nee, das war gar kein Thema. Nee, das war wunderbar. Ne? Abgesehen von den Hühnern und den Hunden war das vollkommen okay.
Ja, was ich noch faszinierend fand, das erinnert so ein bisschen auch an ältere Zeiten, dass die Toilette direkt neben der Küche gebaut war und es gab halt eine Toilette für halt viele Menschen. Und das war auch irgendwie vollkommen okay. Man hatte daneben seine großen Wassertröge, wo sie ja aus dem Wasserspeicher Wasser reingepumpt hatten, dass man da eben spülen konnte. Und das war vollkommen okay, neben der Küche, Essensraum, dann eben auf Toilette zu gehen. Also das war noch mir im Kopf so als erster Aha-Moment, wo ich dachte, okay, schlaue Anordnung. Ungewöhnlich für uns zu Hause auf jeden Fall.
Na wieso? Wir waren doch ein eigenes Gebäude. Und das war ein paar Meter weg von der Küche. Also das war halt so, dass man zentral ans Wasser konnte. Von der einen Seite für die Küche und auf der anderen Seite für die Toilette und auch Dusche. Die haben da ja auch geduscht in dem Raum.
Das stimmt, das stimmt. Genau, aber wir haben ja tatsächlich nur den Fluss eigentlich benutzt, um zu duschen. Aber wir waren ja auch den ganzen Tag eigentlich immer im Wasser.
Genau, genau. Nee, aber die waren ja schon früh morgens unterwegs und haben dann da entsprechend geduscht, habe ich gesehen. Ja. Kein Problem.
Jetzt mal ganz losgelöst von dem Atabapo-Camp, was ja wirklich schon ein Highlight für sich war. Wenn du an die gesamte Reise denkst, und wir haben ja auch noch andere Podcast-Interviewpartner da, was sind deine drei persönlichen Highlights der ganzen Reise? Oder was würdest du sagen, hat dich am meisten inspiriert?
Am meisten inspiriert ist immer ein großes Wort, ne? Inspiriert. Also was sehr schön war und beeindruckend, fand ich zum Beispiel auch dann Mavikure, die oben auf dem Berg. Ne? Das war also dieser Blick in die Weite der grünen Hölle von Südamerika. Das war sagenhaft irgendwie. Die ganzen immensen, mächtigen Flüsse. Man muss ja bedenken, wir waren ja im Endeffekt an einem Nebenfluss vom Nebenfluss vom Nebenfluss vom Orinoco. Und selbst, also wenn wir jetzt den Inirida nehmen, und der ist noch x-mal größer als der Rhein. Und dann stellt man sich vor, der Amazonas, ne, der ist ja, hat ja mit in der Nähe, wo wir waren, Nähe ist relativ ein paar hundert Kilometer entfernt, die Verbindung zum Orinoco, also Orinoco und Amazonas sind ja verbunden. Und dann kannst du lesen, dass der Amazonas mehr Wasser führt als die nächsten sechs größeren Flüsse dieser Erde, also wo, was ich, was Mekong oder sonst was zugehören. Und da wird der Orinoco gar nicht erwähnt, ja, und du stehst da mit offenem Mund vor. Wahnsinn, alles Wahnsinn, ne? Und ansonsten, ja, eine tolle Reise, schlicht und ergreifend. Und ich habe viele nette Menschen kennengelernt, wie zum Beispiel dich.
Ne? Ja, wir haben gut harmoniert, Jochen, das finde ich auch. Das hat echt Spaß gemacht.
Nein, und ansonsten, unsere Gruppe war ja sowieso schön. Ne? Also muss man sagen, wir hatten eine tolle Gruppe, die super harmoniert hat und ja.
Ja, also ich würde ja behaupten, wir hatten die beste Gruppe, wobei ich das von den anderen Gruppen auch gehört habe, dass sie die gleiche Meinung haben, dass sie die beste Gruppe waren. Wir waren auf jeden Fall, laut Heikos Aussage, die Streber, weil wir haben jede Wassertestkarte an jedem Ort vollständig ausgefüllt. Die anderen haben mehr auf Quantität gesetzt, haben ein paar Mal mehr pH-Wert getestet, aber wir waren wirklich die Streber. Aber klar, wenn wir alle vom Fach sind, geht das ja locker von der Hand, dass man da auch eben mal eine Wasseranalyse macht.
Eben, ne? Mit Zoofachhändlern, Biologen und so weiter. Da ist man ja auch ehrgeizig, ist doch klar.
Definitiv. Ja, Jochen, du hast mir ja erzählt, du hast auch noch ein paar Videos und ein paar Bilder. Ich denke, die können wir unseren Zuhörern auch in dieser Podcast-Folge bereitstellen. Die werden wir einfach anfügen. Ich füge von mir auch noch ein paar Bilder mit an. Und ja, es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit dir über die Atabapo zu reden, über unser Camp, über unsere Reise. Und ich bin mir sicher, dass wir uns spätestens bei unserem nächsten Jahrestreffen, das haben wir mit unserer Gruppe nämlich vereinbart, sehen werden. Und sag schon mal vielen Dank für deine Zeit und freue mich, dass du so tolle Sachen mit uns hier teilen konntest.
Na, ich habe zu danken, dass ihr mich mitgenommen habt, hör mal. Ne? Ja, und dann freue ich mich auf jeden Fall auch auf unser Wiedersehen spätestens beim Jahrestreffen. Ne?
Ja, super. Liebe Zuhörer, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir waren diesmal am Atabapo mit euch unterwegs und in der nächsten Episode geht es mit einem anderen Standort weiter. Das war Tropenfieber, der Podcast von JBL. Und ich bin Matthias Wiesensee und sage Dankeschön und bis bald. Tschüss. Und natürlich verrate ich dir noch, worum es in der nächsten Episode gehen wird. Wir sind wieder an einem magischen Ort in Santa Rosa, mitten im Dschungel. Es begegnen uns Spinnen, Süßwasserdelfine und noch vieles, vieles mehr. Und all das weiß Gordon Bonnet vom ZZF-WZF zu berichten. Schalte ein, denn die Episode, die wird richtig spannend. Verpass es nicht.